Ich glaube, das hat dann ja auch viel damit zu tun, okay, welche Erwartungen trägt die Gesellschaft eigentlich an Männer heran und was ist jetzt so ein klassisches Bild von Männlichkeit und kommen da Emotionen so richtig drin vor? Wahrscheinlich eher nicht. Und dann geht es eher darum, sozusagen so eine Härte zu performen oder sowas.
Hi, mein Name ist Rika Rosa und ich mache den Interview-Podcast Studiosuppe. Ich besuche KünstlerInnen in ihren Studios. Wir sprechen über ihre Kunst, ihren Alltag und darüber, was sie bewegt, woran sie zweifeln und was sie weiterbringt. Ich treffe GaleristInnen, KuratorInnen, lauter Menschen aus der Kunstwelt. Das alles mache ich, weil ich die Kunst liebe und um euch als ZuhörerInnen die Kunst und alles drumherum näher zu bringen. Dies ist die dritte Folge von Studiosuppe. Als Gästin ist die Schriftstellerin Lisa Krusche bei mir. Boah, Lisa ist einfach so krass. Sie hat literarisches Schreiben, Germanistik und Kunstwissenschaft studiert. Sie hat in diesem Jahr den Deutschlandfunkpreis bei den 44. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt bekommen und im Frühjahr nächsten Jahres kommt ihr erster Roman raus. Sie erzählt in dieser Folge, was für sie das Schreiben bedeutet. Wir reden darüber, wie man mit Erfolg und Kritik umgeht und auch über das Weinen. Jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Zuhören. Wenn euch die Folge gefällt, erzählt doch gerne euren Freunden von Studiosuppe. Wenn ihr Feedback geben wollt, schreibt mir gerne über Instagram. Lisa, jetzt sitzen wir hier in meinem kleinen WG-Zimmer. Und normalerweise gehe ich ja immer dann zu den Künstlerinnen ins Studio und ich habe mir gedacht, vielleicht arbeitest du ja von überall, weil du hast ja die Möglichkeit als Schriftstellerin. Meine Frage ist, machst du das?
Ja, schon. Also manchmal gezwungenermaßen, wenn ich unterwegs bin und halt sozusagen Deadlines habe oder so. Und manchmal auch ganz gerne, also Notizen mache ich mir glaube ich, immer auch unterwegs. In mein Handy oder auch in mein Notizheft. Und ja, also am allerliebsten arbeite ich tatsächlich eigentlich in der Uni, im Computerraum.
Ach echt?
Ja.
Ach, da habe ich auch so ein Bild bei Instagram gesehen, wo du dich so gefreut hast, dass du endlich wieder da rein kannst.
Das versteht immer keiner sozusagen, der auch an dieser Uni ist. Also ich habe jetzt schon ein paar Ehemalige, die mir irgendwie geschrieben haben, oh mein Gott, wieso? Oder voll krass, dass du diesen Raum so zu ehren weißt. Aber ich mag den irgendwie richtig gern. Ich glaube, dadurch, dass der so clean ist und es da wirklich gar keine Ablenkung gibt, das ist das eine, glaube ich. Und dann habe ich da auch schon so viele so Hausarbeiten geschrieben oder auch Texte und dieser Raum ist, glaube ich, in meinem Gehirn wirklich mit Arbeiten verknüpft.
Okay, dann das ist dein Arbeitsplatz.
Ja, irgendwie schon.
Und du tippst dann aber auch im Computer oder schreibst du mit der Hand dann?
Abwechselnd. Also, ich weiß auch nicht, ich habe da noch nie so super dezidiert drüber nachgedacht. Ich glaube, manchmal, wenn meine Gedanken Schwierigkeiten haben, in die Gänge zu kommen, hilft es mir, mit der Hand zu schreiben. Und dann aber, wenn eigentlich meine Gedanken in Gang sind, dann finde ich es eigentlich besser mit der Tastatur, also mit dem Computer, weil man dann ja auch schneller ist als mit der Hand. Und manchmal mache ich, glaube ich, so einen ganz seltsamen Mischmasch aus. Ich schreibe ein paar Sätze mit dem Computer und dann schreibe ich wieder ein bisschen was mit der Hand und dann tippe ich das ab. Obwohl das auch gut ist. Also ich merke, wenn ich war jetzt 2 Wochen eigentlich unterwegs und dann habe ich viel in mein Notizheft geschrieben und wenn man das dann wieder abtippt, dann hat man natürlich gleich nochmal so eine also dann kommt noch so eine Überarbeitung hinzu, die man dann automatisch irgendwie macht, das eigentlich ganz gut. Aber ich sehe es nicht, dass ich jetzt so einen ganzen Roman mit der Hand schreibe. Gibt's ja auch Leute, die es dann abtippen oder wie auch immer.
Also dann hätten wir uns eigentlich in dem Zimmer treffen können, wo die Computer stehen.
Ja, also in so einem ZKI treffen.
ZKI, sehr schön. Ja.
Aber darf man jetzt ja nicht mehr, also da konnte man jetzt ja super lange gar nicht hingehen und dann musste ich mich schon ziemlich zwingen, eigentlich zu Hause zu arbeiten. Und jetzt gibt es so einen ganz engen Slot eigentlich von 9 bis 15:30 Uhr. Das ist lustig, weil es mir jetzt vorkommt, als fast, als wäre ich richtig berufstätig. Weil ich dann immer so von 9 bis 15:30
Uhr. Ist das bei dir auch so? Ist das bei dir auch so, dass du auch so ein bisschen durch diese Corona-Zeit gelernt hast, eine Routine zu entwickeln?
Nee, Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt durch meinen Roman gelernt, eine Routine zu entwickeln. Also sozusagen, je näher die Deadline jetzt gerückt ist, umso mehr habe ich gemerkt, okay, ich muss mich jetzt einfach zwingen. Ist einfach auch bei mir so, ich bin halt auch super faul und ich mache auch gern gar nichts. Oder einfach so, wie es kommt. Aber Schreiben hat halt letztlich schon auch viel mit Disziplin zu tun und so einen Roman zu schreiben. Dann halt wirklich so, oder für mich hat es viel mit Disziplin zu tun. Und dann helfen halt Routinen einfach. Das habe ich jetzt irgendwie auch gemerkt. Sozusagen dadurch, dass man in diesem Computerraum jetzt nicht mehr von 6 Uhr morgens bis 24 Uhr abends gehen kann, dass das auch was Gutes für sich hat. Dieses, okay, ich weiß, ich habe nur von 9 bis 15 Uhr 30 und dann gibt es nicht mehr so innere Diskussionen, sondern ich gehe einfach hin. Und irgendwann setzt dann so jemand anders einen Schlussstrich.
Da lässt sich der Feierabend noch besser genießen.
Ja, oder? Schon. Ja, das ist irgendwie. Ja. Ja. Ich weiß noch nicht, wie ich diese Selbsterkenntnis finde, aber ja.
Ja. Ach, ja, schön. Du hast auch, also du hast ja in Hildesheim literarisches Schreiben gelernt, studiert und Germanistik und dann auch noch hier in Braunschweig an der HBK Kunstwissenschaft.
Ja, beziehungsweise ich habe Kunstwissenschaften und Germanistik in Braunschweig studiert.
Ah,
literarisches Schreiben in Hildesheim, ja.
Was, also wo ist deine Leidenschaft oder wie kann ich mir das vorstellen, wieso studierst du noch Kunstwissenschaft?
Weil das Studium, also es war so, dass ich im Bachelor schon mal angefangen habe, also ich habe Bachelor Kunstwissenschaften und Germanistik gemacht, als ich da schon weiter war im Studium, habe ich parallel in Hildesheim angefangen, kreatives Schreiben zu studieren, war dann aber eigentlich überhaupt nicht oft da und dann...
Also ich glaube, der Hund, der ist einfach ein bisschen krass heute. Ja. Der ist das nicht gewöhnt, im Zimmer eingesperrt zu sein.
Verstehe, ja.
Sorry.
Okay. Nee, es tut mir auch sehr leid, dass ihr jetzt...
Ja, mir auch. Ja. So
heartbreaking, aber... Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Ach so, also Kunstwissenschaften. Ich fand, das ist weitaus interessanteres Studium und... auch die sympathischere Uni. Und deswegen wollte ich das voll gerne auch im Master weitermachen. Mhm. Und es war sozusagen schon, was die Uni angeht, war, dass mein Schwerpunkt, ich finde das so gut, ein Studium wie Kunstwissenschaften gemacht zu haben oder auch noch zu machen. wo es um so einfach viel um so Inhalte geht und um Theorien geht und ja, wo einem so der Horizont erweitert wird.
Schreibst du gerne über Kunst?
Ja, schon, wenn ich das so machen darf, wie ich es will. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der allergrößte Fan von so wissenschaftlichen Arbeiten, wo man so eine ganz streng vorgegebene Form hat.
Ich habe mich auch gefragt, also so Texte sind ja oft, so kunsthistorische, kunstwissenschaftliche Texte sind oft sehr verstaubt und lassen sich, schwierig lesen. Ne? Also die lassen sich jetzt nicht so weglesen und du schreibst ja, so würde ich jetzt sagen, eher auf eine gefühlvoll erfrischende, moderne Art und Weise. Also mir würde es viel mehr Spaß machen, solche Texte über Kunst zu lesen. Ich fände es sehr cool, wenn du mehr schreibst über Kunst. Auf der anderen Seite schreibst du ja auch coole andere Texte. Ja, also du schreibst jetzt einen Roman, hast du gesagt. Magst du da ein bisschen was von erzählen? Oder ist das geheim?
Nee, es ist nicht geheim. Das ist eigentlich so richtig dumm. Ich glaube, das muss ich mir mal abtrainieren. Ich habe so massive Schwierigkeiten, über meine eigenen Texte zu sprechen. Was bestimmt sehr schlecht ist, weil man Schriftstellerin ist.
Das war jetzt sehr leise. Ich hoffe, man hat es noch gehört. Aber ich kann sagen, ich habe auch Schwierigkeiten, über meine Kunst zu sprechen. Ja. Ich glaube, dass... es gibt gar nicht so wenige, die da strugglen.
Aber so ganz grob gesagt vielleicht, also in dem Roman geht es einerseits, es sind zwei jugendliche Protagonistinnen und es geht so ein bisschen um diese Frage, okay, wie kann man eigentlich seine eigenen Eltern überleben oder wie geht man mit dem Verhältnis zu seinen eigenen Eltern um, wenn die vielleicht auch ein bisschen speziell sind oder... die mehr als nur speziell sind quasi, belasten sozusagen. Und dann geht es auch viel um Freundinnenschaft und wie eigentlich sozusagen einem Freunde und Freundinnen zu so einer Wahlfamilie werden können und sozusagen, ich interessiere mich einfach also voll viel auch für so, oder ich habe mich jetzt viel mit so Liebestheorien, aber auch mit so Freundschaftstheorien auseinandergesetzt und mich interessiert, glaube ich, schon, was für eine Widerstandskraft eigentlich in Freundschaft oder Freundinnenschaft steckt. Und davon ist auch was.
Was ist denn das für Liebesroman
geflossen?
Achso.
Also es gibt ja so einfach sozusagen verschiedene Theorien über die Liebe. Zum Beispiel, es gibt so einen französischen Schriftsteller, ich hoffe, ich spreche den jetzt richtig aus, Badiou heißt der. Oder hier ist sogar eine Professorin, ich glaube Ulrike Krege, die hat doch mal auch an der HWK unterrichtet. Die hat auch so ein theoretisches Buch über Liebe, das heißt Liebe denken. Oder es gibt eine amerikanische Kulturwissenschaftlerin, Bell Hooks, die hat auch ein Buch über Liebe geschrieben und sozusagen, die hat so ein Buch geschrieben über die Ethik der Liebe eigentlich. Mhm. Also sozusagen so, was ist Liebe eigentlich oder was für Diskurse gibt es über Liebe oder wie kann Liebe auch zu so einem Handlungsprinzip werden?
Genau. Finde ich super spannend.
Ja, ich auch.
Es gibt auch von Erich Fromm, ne, glaube ich, was über Liebe, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt.
Genau, ja, ich glaube, das haben so ganz, ganz viele gelesen.
Ja, ich glaube auch.
Aber ich weiß gerade auch nicht, wie es heißt.
Und kennst du Esther Perel?
Nee.
Das ist so eine Paartherapeutin aus New York, die ist auch super spannend. Ja, da habe ich mir so alle Videos reingezogen und alles gelesen, was sie so schreibt. Das ist echt sehr spannend. Jetzt sind wir bei Liebe gelandet.
Ja.
Schön.
Ging schnell.
Ja. Voll gut. Und davor hattest du erzählt über deinen Roman und über zwei Jugendliche, die sozusagen versuchen, ihre Eltern zu überleben.
Ja, genau, quasi, ja. Das war einfach ein Thema, was mich interessiert hat irgendwie. Ja. Und welche Rolle sozusagen dann auch Freundinnschaft dabei spielen kann.
Ja. Ja, ich habe dein Essay gehört, den du mir geschickt hast, Heul doch. Und also da muss ich gerade dran denken, weil da gibt es einen Satz, wo du was auch schreibst. Ich lese das mal vor, ja, weil ich habe es mir rausgeschrieben. Ich wünschte, meine Mutter würde immer offen und ehrlich dann weinen, wenn es ihren Gefühlen entspricht und nicht ihrem Empfinden entsprechend ihren Schmerz verbergen zu müssen. Ja, ich finde, Eltern können so viel irgendwie ausrichten, ne? Auch in dem, wie sie ihre Gefühle zeigen. Ja, mich hat das sehr berührt. Also ich musste auch so daran denken, ich habe vor kurzem mal zu meiner Mutter gesagt, ich hätte mir mal gewünscht, dass ich dich so weinen sehe, damit ich selber weiß, wie ich mit meinen Gefühlen zurechtkomme.
Mhm.
Weil ich sie ganz selten auch weinen gesehen habe. Ja.
Ja, spannend. Ja, habe ich eine ähnliche Erfahrung gemacht.
Mhm.
Ich glaube zum Beispiel, dass das bei meiner Mutter damit zusammenhängt, dass sozusagen die schon, also dass das aus, von so einem mütterlichen Instinkt kommt, so Dinge wegzuhalten.
Zu beschützen auch.
Von ihren Kindern, ja. Und uns sozusagen, oder also meine Schwester und mich, damit nicht belasten zu wollen irgendwie. Also kann ich mir vorstellen, ich habe jetzt nie mit ihr so richtig darüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie ist es bei deiner Mutter, weißt du es? Woher das kommt oder hat sie dazu was gesagt?
Sie hat gesagt, es geht ja immer gut.
Ach so, okay.
ich weiß nicht, wie sie das macht. Es geht ihr tatsächlich oft sehr gut. Aber ich glaube, das kann man nicht halten. Also es ist eine Maschine sozusagen. ich habe das alles im Erwachsenenalter, glaube ich, eher so nachgelernt.
Ja. Mit deinen eigenen Gefühlen.
Mit den eigenen Gefühlen umzugehen, genau. Zum Beispiel hatte ich so ein bisschen so einen schlechten Tag, wo ich dann die ganze Zeit so dachte, also ein bisschen unmotiviert, ne? Ich wollte eigentlich ins Studio was machen. Hab dann so ein bisschen rumgedaddelt im Internet, so Instagram oder so, oder irgendwie andere Sachen gemacht. Und mir war auch tatsächlich so ein bisschen zum Weinen zumute und habe das aber so vor mich hingeschoben oder unterdrückt. Ich habe gedacht, ja, jetzt machst du einfach mal was und dann bist du auch besser drauf. Ne? Vielleicht bist du besser drauf, weil du hast ja auch noch nichts gemacht. Und dann habe ich diesen Essay von dir gehört, heul doch. Und dann hatte ich endlich einen Grund und konnte dann weinen. Also ich habe mich sehr gefreut, dass ich dann mal weinen konnte. Ja, ist ein super Essay. Und ich habe mir auch ganz viele Sachen so rausgeschrieben. Weil du hast auch geschrieben, Männer, die nicht mit Tränen umgehen können, sind ein gesellschaftliches Problem. Und ach so, wie meinst du das denn? Meinst du, dass wenn die nicht weinen können oder wenn die dann nicht damit umgehen können, wenn zum Beispiel eine Frau weint oder vielleicht auch alles, könnte auch sein, also.
Ja, ich glaube halt beides. Also sozusagen einmal so ein Unvermögen, dem Schmerz von anderen mit so einer Empathie begegnen zu können, aber auch dem eigenen sozusagen Schmerz oder den eigenen Emotionen nicht begegnen zu können oder denen kein Ausdruck verleihen zu können. Das ist ja sozusagen, würde man jetzt in so feministischen Diskursen wahrscheinlich unter sowas wie toxischer Männlichkeit verbuchen. Oder ich verbuche das jetzt einfach mal darunter. Aber ich glaube, das hat dann ja auch viel damit zu tun, okay, welche Erwartungen trägt die Gesellschaft eigentlich an Männer heran und was ist jetzt so ein klassisches Bild von Männlichkeit und kommen da Emotionen so richtig drin vor? Wahrscheinlich eher nicht. Und dann geht es eher darum, sozusagen so eine Härte zu performen oder sowas. Und ich habe schon das Gefühl, dass das auf jeden Fall ein gesellschaftliches,
ja,
Gesellschaft zu einem gesellschaftlichen Problem dann wird oder schon, also beziehungsweise längst geworden ist. Und ja, sozusagen auch sowas wie so Dinge, die dann ja als typisch weiblich gelesen werden oder die sozusagen dem Weiblichen so zugeordnet werden, wie zum Beispiel Emotionalität, dass das dann gleichzeitig immer so abgewertet wird.
Egal, ob bei Frauen oder Männern.
Ja.
Es ist ja auch manchmal so, dass als Frau man vielleicht dann auch Männer, die weinen, so abstempelt und uninteressant findet. Ne? Also das ist ja auch die Gefahr vielleicht, dass Männer dann da auch vor Angst haben, so abgestoßen zu werden, ne, sowas, oder, ja.
Ja, klar, das ist ja dieses, okay, man denkt, es gibt gesellschaftliche Erwartungen, die man zu erfüllen hat, beziehungsweise es gibt ja dann auch in so Habitus-Theorien oder so, würde man wahrscheinlich sagen, okay, Frauen hätten dann das schon so inkorporiert, dieses, dass Weinen nicht männlich ist und dass es dann quasi nicht attraktiv ist an Männern, dass sie das dann unattraktiv finden. Das müsste man vielleicht auch noch ergänzen, dass dann Frauen, die nicht mit Tränen von Männern umgehen können, auch noch ein Problem.
Ja, es ist ein vielschichtiges Problem, ja, wahrscheinlich. Ich hatte mir auch so viele Sachen rausgeschrieben. Auch im Jahr 1937 hat Picasso die weinende Frau in mehreren Variationen gemalt. Oder auch: Viele Männer können ihr Leid offenbar nur artikulieren, wenn sie gleichzeitig Frauen daran hindern, ihre zu artikulieren.
Das war ein Zitat, ja, ne?
Also, ah, okay.
Ja, glaube ich.
Du hast das sozusagen aufgegriffen.
Ja. Ich glaube, das ist von Lori Penny, aber ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Mhm. Ja, ist natürlich, wenn du hast jetzt die Hörversion gehört, da ist es ja nicht als Zitat.
Stimmt.
Markiert, ja, aber im Text eigentlich schon.
Stimmt. Und was hat dich motiviert, diesen Text zu schreiben? Warst du wütend?
Nee, ich war gar nicht so wütend. Das war eigentlich, was heißt ein Zufall, aber also so ein paar Sachen hatte ich mir sowieso schon einfach notiert. Und dann wollte ich mit einer Freundin gerne eine Lesung machen. Dann haben wir überlegt, okay, was ist denn eigentlich ein Thema, was uns interessiert? Also wir wollten gerne so ein übergeordnetes Thema. Und dann sind wir auf das Thema Weinen gekommen. Und ich weine wirklich einfach gerne. Beziehungsweise ich würde sagen, dass ich sehr gut im Weinen bin. Und das ist einfach ein gutes Thema für mich. Und so über die Jahre habe ich da, glaube ich, auch so eine Scham abgelegt. Also ich habe auch nicht mehr so eine Scham, vielleicht wie früher jetzt in der Öffentlichkeit zu weinen oder so. Wenn es so ist, dann ist es einfach so. Das finde ich auch okay, ist irgendwie seltsam. Also ich weil sozusagen man lacht ja auch in der Öffentlichkeit, aber dann so dieses Weinen ist vielleicht auf einer Beerdigung oder auf einer Hochzeit oder so, da ist es noch okay, aber dass man jetzt zum Beispiel im Bus sitzt und weint. Ich finde, man kann das ruhig machen.
Auf jeden Fall, sehe ich genauso. Ich habe auch so gelernt, wenn man Gefühle fühlt, also zulässt, dann sind sie nicht mehr so schlimm, also dann übermannen die einen nicht mehr so wie so eine Riesenwelle und man denkt, oh Gott, jetzt geht alles unter. Also wenn man es zulässt, dann ist es auch schneller wieder weg. Weißt du, was ich meine?
Voll, ja. Ich glaube halt, also ich finde das richtig spannend, weil du so meintest, du hast dann erst quasi eben eher im Erwachsenenalter so gelernt, mit deinen Gefühlen umzugehen. Und das Gefühl, es geht vielen irgendwie so, dass das oft nicht so ein Thema ist quasi, okay, wie kann ich jetzt mit meinen Gefühlen umgehen und überhaupt Gefühle. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen anders ist jetzt bei so einer Instagram-Generation, die eher so, wo Self-Care oder so schon so ein größeres Thema ist, wäre jetzt bei mir nicht so in der Jugend. Ja, ich glaube, das ist voll wichtig, dass man das lernt, auf seine Gefühle zu hören, also wirklich überhaupt hinzuhören. Und
stimmt, das ist jetzt ein Thema, ne? Bei vielen.
Ich denke schon.
Trotzdem ist viel auch so Show, ne? Also es ist so ganz merkwürdig. Du hast ja auch jüngere Geschwister, glaube ich, hattest du vorhin erzählt. Und ich weiß nicht, es gibt so diesen Trend, dass, also so wie zum Beispiel so Kim Kardashian, dass man doch auch irgendwie so super gut aussehen muss und dann doch irgendwie so perfekt sein muss. Und auf der anderen Seite gibt es so diese Richtung, dass man Fehler machen darf und so, aber irgendwie existiert immer noch beides sehr stark. Ich glaube, so richtig viel hat sich vielleicht gar nicht verändert.
Kann schon sein, ja, das stimmt auch. Und es wird ja dann sozusagen auch, ist ja vielleicht auch nochmal extremer geworden. Also jetzt sowas wie Schönheitsideale als früher, weil es ist ja sozusagen, als ich jung war, klar, es gab schon das Internet. Aber man hat, also ich habe das wirklich nicht in dieser Form genutzt und es war auch nicht so ein Bilderregen, der auf mich niedergeprasselt ist, wie es vielleicht heute der Fall ist. Und viele von solchen Themen, sowas wie, also so feministische Themen oder sowas wie Selfcare, das gab es bestimmt früher auch schon. Aber mir kommt es nicht so vor, als wäre das so präsent oder so einfach zugänglich gewesen. Aber auch das Thema an sich ist ja ambivalent. Also es gibt ja auch Kritik, dass man sagt, okay, bei Selfcare geht es auch einfach manchmal darum, sozusagen eigentlich so eine übergeordnete Kritik an so einem neoliberalen System, die so zum Schweigen zu bringen, indem man einfach sagt, ja, aber sozusagen kümmere dich einfach ein bisschen um dich selbst und mach dir eine Duftkerze an und morgen bist du wieder topfit, um sozusagen, um deine Leistungen abliefern zu können. Darum geht's ja.
So Stichwort so Optimierung, ne?
Ja, auch genau.
So, man kann alles schaffen.
Du musst nur ein bisschen meditieren und runterkommen. Und
Meditation, genau, das ist sowieso Yoga, Meditation. Das ist ja... Genau, wenn man dann so einen erfolgreichen Instagram-Account hat über Yoga zum Beispiel oder dann so Selfcare, die sehen ja dann auch immer ganz perfekt aus. Und da gibt es ja dann eigentlich auch nicht so wirkliche Makel.
Ja, und es wird halt auch direkt wieder in so eine Verwertungslogik überführt, aber
man kann dem wahrscheinlich auch schwer entkommen irgendwie.
Ja. Also.
Ja. Ja, das stimmt. Wann hat das Schreiben bei dir begonnen?
Uff, das klingt immer so richtig Klischee, aber ich schreibe also einfach schon immer. Das habe ich schon, also sozusagen in dem Moment, wo ich schreiben konnte, habe ich mir immer irgendwelche Geschichten ausgedacht. Ich habe noch so ganz alte aus der Grundschulzeit, wo ich dann so im Unterricht heimlich mir Geschichten aufgeschrieben habe. Dann hat sie mich das einfach wirklich so mein Leben lang irgendwie begleitet. Und dann wurde es aber, ja, also was heißt doch, ich habe das Gefühl, dann wurde es, gab es vielleicht nochmal so einen Punkt, wo das nochmal ernsthafter wurde oder ambitionierter, weiß ich nicht unbedingt, aber irgendwie vielleicht, wo ich mich auf eine andere Art und Weise damit ernst nehmen konnte oder so, und dann hat es nochmal so einen anderen Möglichkeitsraum aufgemacht, aber ja, Schreiben ist an sich schon sehr, sehr, sehr lange.
Bist du mit dem Internet aufgewachsen? Ich weiß jetzt nicht so genau, wie alt du bist, deswegen frage ich so blöde. weil ich habe mich gefragt, bei mir als Kind, also Internet gab es erst so mit 13, 14 und ich hatte eine sehr lange Phase der, ja, man musste sich irgendwie mit sich selber beschäftigen. Ne? Also es gab jetzt nicht die ganze Zeit, dass die Eltern irgendwie da für einen da waren und die hatten ja auch zu tun und so und man musste dann selber überlegen, okay, was mache ich so? Und dann hatte ich ganz viel gezeichnet und solche Sachen. Mhm. Und dann kommt ja auch immer viel zu, also dann kommt viel zustande aus dieser Langeweile, die man füllen muss. Und war das bei dir auch so?
Also ich bin jetzt fast 30 und ich bin auf jeden Fall noch ohne Internet aufgewachsen. Ohne Internet und ohne Handy und so und auch vor lange ohne Computer. Und ich weiß noch, irgendwann hatte dann meine damalige Freundin Luisa, die hatten so einen Computer im Keller stehen, wo man noch mit so einer AOL-CD oder so sich so voll lange einwählen musste. Das haben wir dann manchmal gemacht, um ICQ zu nutzen.
Es gab auch diese Boris Becker-Werbung, glaube ich, bin ich schon drin.
Oh Gott, oh Gott. Ja, also das, daran kann ich mich noch voll gut erinnern und das waren gefühlt so meine ersten Erfahrungen mit dem Internet. Und dann war ich aber auch als ich dann noch ein bisschen, dann als ich schon ein bisschen älter war und dann hatte ich meinen eigenen Computer und auch Internet, aber ich habe das eigentlich nie genutzt, außer Mails zu schreiben. Und wenn mir jetzt auch wiederum Leute in meinem Alter davon erzählen, was sie damals schon alles im Internet gemacht haben und auf welchen Portalen sie sozusagen sich Musik gezogen haben und so, und dann fällt mir auf, dass ich damals noch gar nicht kapiert habe, was das eigentlich bedeutet, Internet. Ja, und ich habe auch nie, eigentlich also auch nie so gezockt im Internet oder so. Mein Stiefvater, mit dem habe ich manchmal so ein Spiel gespielt, King's Quest. Aber das war auch nicht, ich glaube, das war einfach nur so ein Computerspiel, gar nicht im Internet. Aber eigentlich hat er das gespielt und ich habe immer daneben gesessen und ihm zugeschaut. Naja, ich glaube, das ist irgendwie Langeweile oder zumindest so Phasen, wo man einfach mal nichts macht, dass das schon, finde ich, voll wichtig ist für einen künstlerischen Prozess und auch überhaupt, man braucht ja irgendwie mal Raum und Ruhe und Zeit, um denken zu können. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob mir langweilig war und ich dann geschrieben habe. Wahrscheinlich schon, wenn ich es im Unterricht gemacht habe.
Hey, genau, also ich nenne es einfach so langweilig. Ich habe mich zum Beispiel als Kind, also ich habe mich auch nie gelangweilt, weil ich dann ja eben was gemacht habe. Mhm. Aber hätte ich es nicht gemacht, wäre halt irgendwie nichts los gewesen. Also man füllt ja die Zeit irgendwie und jetzt gibt es sie ja weniger, würde ich sagen. Also ich weiß gar nicht, wie es jetzt wäre, wenn ich jetzt aufwachsen würde, ob ich dann die gleichen Dinge tun würde oder ob ich dann überhaupt vielleicht so ein Talent, sage ich mal, fördern könnte.
Oder halt ganz anders irgendwie. Vielleicht würdest du immer mit so einem Grafikpad zeichnen oder so.
Stimmt.
Und dann so eine Community auf Instagram finden. Nee, weiß nicht, kann ich mir aber auch schwierig vorstellen. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass meine Kindheit damals sozusagen so unberührt davon war. Und halt auch spannend, weil wir, glaube ich, sozusagen diese letzte Generation eigentlich sind, wahrscheinlich, die das noch so mitbekommen haben. Also wirklich dieses, okay, es gab eigentlich noch kein Internet zu. Internet ist einfach,
jeder hat es gerade. Jugend, ne?
Ja.
Ja. Wenn man jetzt sowas entwickelt wie ein Schreiben, dann ist das doch auch so ein bisschen sich in so eine andere Welt hineinflüchten. War das für dich sowas, dass du dir sowas Eigenes kreieren konntest, dadurch, dass du geschrieben hast? Oder so ein Analysieren? Oder wie würdest du das beschreiben? Vielleicht heute auch?
Ich finde das gar nicht. Ich finde, das ist das Gegenteil von in sozusagen eine eigene Welt. Ich habe, glaube ich, eher das Gefühl, dass mein Schreiben eine Möglichkeit ist, mit der Welt in Kontakt zu treten. Und auf eine ganz andere Art und Weise, als es mir sonst möglich ist. Also gerade auch früher, schon, war, glaube ich, schon eher auch als Jugendliche so, auf eine Art eher zurückgezogen oder nicht so, also wirklich nicht extrovertiert. Ich hatte auch vor lange richtig Angst, vor Menschen zu sprechen, also schon im Unterricht mich zu melden und was zu sagen. Das war mal richtig schlimm und auch mit fremden Menschen zu sprechen, war schon irgendwie so angstbesetzt. Das ist auch manchmal heute auch noch. Und das hat sich mit der Zeit dann schon gebessert, beziehungsweise sozusagen an der Uni, wo man dann so viele Referate halten muss. Und dann habe ich mich auch immer gezwungen, in so total unangenehme Situationen zu gehen. Dann ist das schon besser geworden. Aber ja, ich habe das Gefühl mit dem Schreiben, dass das so eine Möglichkeit ist, so einen Resonanzraum zwischen mir und der Welt, glaube ich, herzustellen. Und wirklich anders, als es mir jetzt in so Gesprächen oder so in den meisten Fällen möglich wäre.
Ja. Du hast ja auch, ich sag mal, Bestätigungen bekommen für deine Arbeit, weil du Preise bekommen hast. Also du hast dieses Jahr den, wie heißt der, Inge? Hilf mir mal kurz.
Ich habe den Deutschlandfunkpreis bekommen und zwar bei Also ich habe den Deutschlandfunkpreis bekommen bei den 44. Tagen der deutschsprachigen Literatur. Genau, also beim Ingeborg-Bachmann-Preis, ja.
Genau, Ingeborg-Bachmann-Preis. Genau.
Aber den habe ich nicht bekommen, sozusagen, weil das ist der Hauptpreis bei dieser Veranstaltung. Also sozusagen quasi den zweiten Preis habe ich
bekommen. Den zweiten
Preis. Es gibt da mehrere Preise, die man
bekommt. Genau, aber es war ja nicht der erste. Du hast ja auch schon andere Sachen sozusagen gewonnen. Und hat sich dadurch was für dich verändert? Also auch so durch diese Bestätigung? Hat sich für dich in deinem Leben dadurch was verändert?
Also, ich finde das immer voll schön, wenn sozusagen Menschen auf mich zukommen, die meine Texte mochten oder wenn die mir sagen, dass die was in denen ausgelöst haben, dass sie das jetzt lustig fanden oder wenn du jetzt sagst, okay, das war jetzt für mich ein Anlass zum Weinen, das hat mir gut getan, das finde ich super schön. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mich an fast sozusagen jeden Kommentar in die Richtung irgendwie erinnern kann. Ich weiß noch genau, bei meiner ersten Lesung, da kamen so, es war hier in Braunschweig, kamen so SchülerInnen von der Schülervertretung dann zu mir und meinten, dass sie die Veranstaltung eigentlich voll langweilig fanden, meinen Text richtig gern hatten. Ich finde das voll besonders, so eine Art von Feedback zu bekommen. Und irgendwie sind ja, also solche Preise bedeuten dann ja auch, dass Menschen einfach diesen Text voll, also dass die den auf irgendeine Art und Weise mochten oder interessant fanden oder darin was gesehen haben. Das ist einfach voll schön. Das kommt mir auch manchmal noch so surreal vor. Und es gibt auch, also sind ja dann auch irgendwie wirklich tolle Leute oft, wo ich dann immer noch manchmal so denke, boah, krass, dass ich jetzt die Chance habe, mit denen über meinen Text zu sprechen. Das ist was richtig Tolles irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt auch so Autorinnen, die dann immer so, die eher so, ja, das interessiert mich nicht oder was ist jetzt mit diesen Kritiker, also diese KritikerInnen, die interessieren mich nicht oder man dann vielleicht eher en vogue, so eine coole Attitude zu haben. Ich weiß es nicht genau, aber ich finde es voll oft voll besonders. Ich glaube auch, weil das dann vielleicht schon, ich weiß nicht, vielleicht weil das schon so lange mein Traum war oder war ich jetzt auch nicht in so einer, ja, wie auch immer, aber und dann, das ist das eine, das andere ist es natürlich tolles, weil sich dann oft nochmal so neue Möglichkeiten ergeben. Also zum Beispiel, als ich diesen Edith Radio Essay Preis bekommen habe, daran war ja gekoppelt, dass so eine, dass das SWR das vertont. Das war richtig toll, weil es dann das erste Mal war, dass so ein Text von mir professionell vertont worden ist. Das war voll, voll besonders auch.
Klar. Als Hörspiel. Ne? Das ist das, was ich mir angehört habe. Heul doch. Und hattest du da, haben die das völlig frei übersetzt oder konntest du da mitreden?
Nee, also es gab den Text und den habe ich dann eigentlich an die abgegeben und dann haben die das so gemacht, wie sie es gemacht haben. Das war voll die spannende Erfahrung, aber da habe ich eigentlich gemerkt, dass ich das ganz gut kann. Also so sagen, okay, das hier ist der Text, den habe ich geschrieben, jetzt gebe ich den ab und gebe auch aber die Kontrolle darüber ab und jemand anderes macht dann so knüpft daran an und macht nochmal was anderes daraus. Das war auch spannend, ja. Dann gibt es natürlich auch so Aspekte, wie das so Preise dann bedeuten, dass man eigentlich zu einer eventuell einer größeren Öffentlichkeit plötzlich bekannt wird. Es ergeben sich auch nochmal neue Möglichkeiten und so. Klar, da verändern sich schon Sachen. Jetzt sowas wie dieser Deutschlandfunkpreis hat insofern quasi mein Leben verändert, als dass der auch mit ein bisschen Geld verknüpft war. Da muss man sich für den Moment nicht so sehr um seine finanzielle Situation sorgen. Ja, und beim Bachmann-Preis vielleicht nochmal ein bisschen speziell, weil das so quasi schon eine große Form von Öffentlichkeit war, in der ich kurzzeitig stand, was ich so vorher noch nicht gewöhnt gewesen bin. Da hatte ich schon das Gefühl, dass also eine kurzzeitige Veränderung in meinem Leben gab, weil ich erstmal damit umgehen lernen musste, sozusagen. Ja.
Ich stelle es mir irgendwie auch so total gut vor, halt so eine Bestätigung zu bekommen, weil wenn man so, ich sag mal, alleine damit ist, man ist sich ja manchmal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber unsicher, ist das überhaupt gut oder so, ne? Und können andere auch damit was anfangen? Oder mache ich das nur zu meinem eigenen Vergnügen? Und umso schöner ist es ja dann, wenn dann so viel positives Feedback zurückkommt und einem dann, also ich weiß nicht, stelle mir das so vor, dass man dann so mehr Sicherheit bekommt vielleicht durch dieses Feedback, so. Kann ich mir vorstellen. Und auch noch mit dem Geld verdienen zum Beispiel, ist ja auch mega cool, weil du machst was, was dir total viel Freude bereitet und kriegst dann, also das ist ja natürlich der coolste Job, so dann, kriegst dafür dann Geld, so.
Voll, also das ist sozusagen jetzt schon voll besonders dieses Jahr, dass ich keinen komischen Nebenjob machen muss, sondern einfach schreiben kann, das ist irgendwie schon ein großes Glück, ja. So Sicherheit gibt mir das nicht. Ich habe einfach die krankhaftesten Selbstzweifel. Bis zum Get-No zweifle ich einfach an mir selbst, an meinen Fähigkeiten, an meinem Schreiben. Und es ist einfach egal, was für eine Bestätigung von außen kommt.
Vielleicht ist das der Grund, warum du immer weiterschreibst. Weil du dann immer sozusagen auf der Suche bist, so, oder? Das ist, kann ja auch was Positives sein. Also diese Schwäche kann ja auch dafür dazu führen, dass du eben, dass das so ein Motivator ist.
Ja, was ich neulich gelesen habe, es gibt eine Schriftstellerin, Müller Funk heißt die, und die hat auch darüber geschrieben, dass sie so ein, wie heißt es nochmal, Imposter-Syndrom, also so ein Hochstapler-Syndrom hat. Und dann hat sie aber eigentlich ganz lustig geschrieben, dass sie sich nie vor der Kritik fürchtet, die eventuell kommen könnte zu ihrem Roman, weil sie selber schon die härteste, sozusagen ihre härteste Kritikerin ist. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob es sozusagen diese Zweifel sind, die einen dann so, kann auch sein, vielleicht bleibt man dann immer auf der Suche irgendwie. Mhm. Ich finde es eher ein bisschen anstrengend. Also manchmal hätte ich schon gern so, dass ich mir mal sage, komm, nein, das ist jetzt nicht komplett scheiße, aber...
Ja, das ist ja auch eine spannende Frage, wie geht man mit Erfolg um? Ja.
Ja, genau. Und auch irgendwie glaube ich, dass es... Oder ich habe momentan das Gefühl, dass es voll wichtig ist, dass man eigentlich einen relativ stabilen Selbstbezug entwickelt und eigentlich so ein... eher so einen Fick gibt. Also gar nicht böse gemeint.
Ich habe ein was gibt?
So einen Fick einfach gibt auf das, was von außen kommt. Also es ist wirklich nicht so, auch nicht so absolut. Also ich habe jetzt vorhin schon gesagt, dass mir das schon voll viel bedeutet, wenn Leute sich auf irgendeine Art und Weise mit meinen Texten auseinandersetzen und auch wenn die dann sozusagen sich noch aufmachen und zu einem kommen und einem das sagen oder einem das schreiben, das finde ich wirklich richtig außerordentlich besonders, aber ich glaube, es ist voll wichtig, dass man seine künstlerische Praxis nicht daran knüpft, sondern das einfach dann auf eine Art schon aus einem inneren Antrieb heraus macht oder aus einer inneren Notwendigkeit. Das, glaube ich, meine ich mit so einem stabilen Selbstbezug irgendwie.
Das stimmt. Dennoch ist natürlich auch richtig traurig, wenn man niemals Bestätigung bekommt. Also das... man wünscht sich das ja schon ein bisschen, ne? dass die Arbeit gesehen wird, gelesen wird. Also das, ja, ich glaube, so ganz ohne ist es auch, ja, man macht es ja auch ein bisschen, um zu teilen.
Ja, das wäre wahrscheinlich das, was ich mit so Resonanzraum beschrieben habe. Mhm. Wenn dann natürlich nichts zurückkommt, dann ist es vielleicht nicht so ein...
Mhm.
Dann ist es nur noch so ein Resonanzraum, den man mit sich selber hat, ja. Ja, klar, das ist jetzt auch, also... Darf ich dann vielleicht auch leicht reden, weil ich jetzt bei mir so eigentlich recht viele gute Sachen passiert sind. Im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren, was mein Träumen angeht. Ja, und natürlich ist auch sozusagen so eine Aufmerksamkeit oder so eine Bestätigung, das hängt ja dann auch wieder quasi zusammen mit den ökonomischen Möglichkeiten, ne? Und auch mit so der Frage, okay, verdient man damit Geld? Wie viel Geld verdient man damit? Und das bedeutet dann wiederum... Oder daran angeknüpft ist ja dann oft, wie viel Zeit hat man dafür, das zu machen, was man eigentlich machen will.
Ja, du hast ja auch gesagt, dass du jetzt keinen Nebenjob mehr so unbedingt machen musst. Und was hast du gemacht für Nebenjobs?
1 Million.
Okay, viele. Und welche fandst du richtig, richtig schlimm und welche fandst du ganz gut?
Oh Mann, also ich habe mal... im Kino geputzt, also morgens so das Popcorn weggesaugt und so. Da musste man um 5 Uhr morgens aufstehen. Und das war so früh. Und es ist irgendwie auch anstrengend.
Bekommt man da viel für?
Nee, keine Ahnung, was hat man da bekommen? Weiß ich nicht mehr, ist auch schon länger her, 6 oder 7 Euro die Stunde oder so. Also sowas, so diese Riege oder Art von Nebenjobs habe ich gemacht. Ich habe so... einen Promotion-Job für die Zeitung gemacht. Das war auch schlimm, so immer morgens vor so Supermärkten rumstehen. Dann kommen immer alle Leute und sagen die so, ja, auf Seite 3 ist aber ein Rechtschreibfehler. Ich bin aber auch nicht die Redaktion. Ich habe mit der ganzen... Also lauter so Sachen in der Gastro gearbeitet. Dann habe ich mal bei einem größeren Konzern in der internen Kommunikation gearbeitet. Und ja, dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann journalistisch viel gearbeitet, beziehungsweise so PR-Arbeit gemacht.
Also dann auch geschrieben, also Selbstständigkeit im Sinne von Texte geschrieben.
Genau, aber eben keine literarischen oder essayistischen Texte, sondern halt journalistische Texte oder ich habe Tweets verfasst für Unternehmen oder halt so.
Aha.
Wie auch immer, Broschüren und sowas geschrieben. Ja, also eher mein Schreiben verkauft.
Ja. Ja, aber es ist ja also bestimmt ein besserer und angenehmerer Verdienst als viele andere Sachen, ne? So wie jetzt Putzen, Gastro ist ja manchmal dann schon sehr hart. Also
ist auch hart, es kommt halt, glaube ich... Ich bin mir da immer noch unsicher, was da eigentlich so die beste Lebenspraxis ist. Weil ich finde, der Vorteil an sowas wie Putzen oder Gastro ist, dass du nicht, jetzt auch wenn man journalistisch schreibt, natürlich ist das ein anderes Schreiben, es ist trotzdem ein Schreiben. Das kann einerseits, finde ich, gut sein, weil man so eine Routine oder Übung entwickelt. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, beansprucht es quasi die gleichen Ressourcen in einem oder im Gehirn. Und dann ist man vielleicht eher schon ein bisschen... hat man dann vielleicht nicht mehr Bock, so weiter so eine geistige Tätigkeit zu machen oder so. Während wenn man so andere Jobs macht, die nichts mit dem Schreiben zu tun haben. Also es kann auch, kann glaube ich auch gut sein, wenn man dann nebenbei, neben diesen Jobs noch so eine literarische Praxis haben will. Ja, aber zum Glück muss ich da gerade nicht so viel drüber nachdenken.
Ja, gab es auch Dinge, die du... in diesen 1 Million Nebenjobs erfahren hast, von denen du dann erzählt hast in Geschichten? Also so Erfahrungen?
Ja, ich glaube schon. Also man nimmt ja eh dann überall was mit. Ich glaube, was ich richtig spannend fand, ich habe eine Zeit lang auch auf dem Bau gearbeitet.
Was hast du da gemacht?
Dinge abgerissen hauptsächlich.
Mit so einem Hammer oder wie kann ich mir das vorstellen?
Mit den unterschiedlichsten Gegenständen. Das war so ein Haus, was so grundsaniert werden musste. Und das war wie so eine Zeitkapsel in die, ja, wahrscheinlich 70er Jahre oder so.
Mhm.
Also viel war noch so 70er Jahre, so ein, ich weiß noch, so ein ganz orange-rotes Bad. Eins war so orange-rot, eins war in diesem typischen Grün. Und Das war mega schräg. Und aber auch viel so Holzvertäfelung. Und die hat man zum Beispiel mit so einem Brecheisen, kann man die ganz gut rausmachen. Und aber auch so richtig Wände eingeschlagen
mit irgendwie so einem ganz Hammer. Geil, oder? Wenn man wütend ist, kann man so.
Das ist mega kann man so Spaß richtig gemacht,
ja. Sich auslassen. Es gibt sogar in Berlin solche so, wo du was bezahlst, ne, wo du in einem Raum Sachen kaputt machen kannst. Irgendwie sowas, ich weiß nicht, wie das dann heißt, aber so.
Echt?
Ja, also kannst du es dir vorstellen? Also du ziehst ja, dann voll. So Schubladen und dann stehen da irgendwie so alte Schränke und ein Sofa und ein Fernseher und du kannst halt alles kaputt schlagen und so richtig deine Wut rauslassen und du hast ja dafür sogar noch Geld gekriegt. Also wie geil.
Ja, Stichwort Gefühlsmanagement. Eine Freundin von mir meinte neulich immer so, ich muss jetzt wirklich mal was kaputt hauen. Hm. Ich glaube, ich muss jetzt echt mal, können wir mal irgendwas kaputt hauen? Und hier gibt es ja nicht so richtig. Also wir haben dann noch so überlegt, okay, wo können wir jetzt eigentlich hingehen und eben das machen. Aber ja, das war cool. Und da waren auch, da gab es einen Elektriker, ich nenne jetzt mal Volker hieß der. Und der war schon mega, mega lange Elektriker. Ich glaube, der war eigentlich schon fast in Rente. Und der hat einfach, das war so ein cooler Charakter eigentlich schon. Er war einfach schon wie so ein literarischer Charakter. Und der hat auch so viel erzählt sozusagen aus seinem Leben. Und sein Sohn ist irgendwie professioneller Bodybuilder. Mhm. Und er hat so eine englische Bulldogge gehabt. Also auch so ein, der war voll hundeverliebt. Und ich hatte manchmal Lou mit dabei, die hat dann so im Baubüro gechillt. Da war sie noch ganz klein.
Dein Hund, ne?
Ja, ach so, ja, genau, ja. Mein Hund.
Deine Hündin.
Und Volker hat die immer so heimlich, der hat immer so Eierwaffeln mit. Also diese mega billigen aus dem Supermarkt als Snack. Da hat er immer so heimlich Lou damit gefüttert. Dachte, ich sehe das nicht aus, war voll. Und da habe ich schon mal einen Text drüber geschrieben, ja, über den einfach, weil der cool war. Und der hatte auch so eine ganz coole Art zu sprechen. Und der hat alles, der fand alles, der hat nur gemeckert den ganzen Tag, ist er immer durch diese Baustelle. Alles Marks und Murks hier, ja.
So ein grimmiger Typ, der aber irgendwie in seinem, so einen ganz weichen Kern hat, oder wie kann man den beschreiben?
Also an sich war der gar nicht so grimmig, der war einfach nur. Ja, einfach unzufrieden damit, wie es da auf dieser Baustelle gelaufen ist.
Der wusste einfach, wie man es besser gemacht hat. Ja. Sehr gut. Ja, manche wissen es einfach besser als der Chef, ne? Oder ja. Die Chefin.
Ah, ich würde sagen, in dem Fall war es wirklich so.
Kommen wir nochmal zurück auf deinen Hund, deine Hündin, Lou. Wie ist das Leben mit Hund anders als ohne?
Es ist einfach furchtbar ohne. Ich habe es jetzt, glaube ich, so 3,5 Jahre. Ich kann mir das gar nicht mehr so richtig vorstellen irgendwie. Also,
die taucht ja auch in deinen Texten manchmal auf.
Ja, so wenn ich so auf Instagram oder so schreibe, ja, das schon. Das ist irgendwie eine spannende Frage. Ich merke gerade, ich kann das gar nicht so richtig. Das ist anders. Irgendwie einfach alles. Man ist halt nie alleine. Man hat immer so eine Gefährtin an seiner Seite. Ich habe das Gefühl, dass Lou mir voll viel bewusst gemacht hat darüber, wie ich spreche, wie ich mich auch bewege, weil die darauf sozusagen so feinsinnig reagiert, also auf sowas wie Tonlage und meint man das jetzt eigentlich wirklich ernst, was man sagt, oder nur so halb ernst, weil dann checkt sie das gleich und dann nimmt sie einen auch nicht so ernst irgendwie. Ja, auch wie, was für eine Körpersprache hat man eigentlich das? Das war am Anfang besonders spannend, aber das merkt man ja jetzt auch immer noch. Und ja, also dann gibt es natürlich diese ganz pragmatischen Sachen, man ist einfach viel mehr draußen bei jedem Wetter irgendwie. sowas. Und ich habe auch das Gefühl, dass ein Hund zu haben auch bedeutet, dass Menschen oft anders mit mir umgehen oder mir anders begegnen, beziehungsweise das finde ich voll schön zu beobachten, dass Leute ganz oft auf diesen Hund reagieren. Das war früher noch extremer, als sie klein war, aber es ist jetzt immer noch so. Auch Leute, die dann eher so tough daherkommen und so Straße lang gehen und eigentlich sehr cool sind. Und dann merkt man so, dass die aber so dass plötzlich sowas an denen so aufweicht, weil da dieser Hund ist, das finde ich immer voll schön. Ja.
Kennst du das auch, dass man so andere Hundebesitzer trifft und dann, also man weiß, wie die Hunde heißen, aber nicht, wie die Besitzer heißen? Kennst du das?
Ja.
Ja.
Was ich immer so strange finde, ist, wenn so andere HundebesitzerInnen eigentlich mit einem kommunizieren, aber ihren Hund ansprechen. Kennst du das? Also, dass sie eigentlich dem Hund was sagen, aber eigentlich wollen sie es einem sagen. Das ist eine komische Dreieckskommunikation. Ich glaube, ich mache es auch manchmal selber, aber dann...
Hast du ein Beispiel?
Also jetzt muss ich mir irgendwas richtig Dummes ausdenken.
So was aber wie, wir müssen noch das und das machen oder so?
Ja, das ist... Ja, Rudolf, du bist ja eigentlich ein ganz Lieber. Und so, und dann reden die so die ganze Zeit mit dem Hund und sie sagen eigentlich gar nichts zu einem, aber man steht da so zusammen. Und dann sage ich so, ja, Lu, jetzt müssen wir mal weiter. Und man hat irgendwie eigentlich kein Wort miteinander geredet, aber immer dass so seine Hunde zugetextet hat.
Ich kenne das auch, dass ich eigentlich nur die ganze Zeit auf die Hunde starre und dann aber rede, aber weil ich so konzentriert bin, was die da so machen. Also, und man lernt aber echt auch Leute kennen, ne? Also man lernt so die ganze Nachbarschaft irgendwie kennen. Ganz schön.
Voll, ich habe damals, als wir Lu bekommen haben, da habe ich in Hildesheim gelebt, in der Nähe von so einem Park, wo wiederum so, da in der Nähe von diesem Park war so der einzige Arzt in Hildesheim, der so ein Methadon-Programm anbietet. Und die Leute, die zu diesem Methadon-Programm gegangen sind, die haben dann immer danach im Park abgehangen. Und da war Lu dann hier noch ein kleiner Welp und die haben teilweise auch selber Hunde und die sind da, waren irgendwie so hin und weg von Lu. Und das ist voll, eigentlich voll schön, weil jetzt immer noch mich da Leute von denen quasi grüßen. Einfach nur wegen des Hundes, also weil dann so eine Verbindung da entsteht irgendwie. Ja, man lernt voll viele Leute kennen. Und es ist ja auch cool, weil man hat, auch wenn man eigentlich gar nichts mit denen zu tun hat und wahrscheinlich auch niemals hätte, hat man dann immer so einen Anknüpfungspunkt.
Das stimmt. Ja, man hat dann so Kontakt mit Menschen, mit denen man sonst gar nicht, ja, stimmt, so ins Gespräch kommen würde.
Ja. Obwohl Lu auch, also wenn ich so... Das finde ich aber auch cool. Die hat auch so eine Größe, auch wenn man so nachts mit der unterwegs ist, gibt auch Leute, die die Straßenseite wechseln.
Ja, ja.
Das finde ich aber auch schön. Ist halt ein großer Hund.
Ja. Ja, mit so einem Chihuahua fühlt man sich nicht immer so sicher. Nee, verstehe. Also mit so einem Pitbull würde ich auch eher durch, sag ich mal, Berliner Görlitzer Park gehen, als jetzt mit meinem kleinen Chihuahua.
Ja, ja, also so abends am Bahnhof oder so mit Louis, halt, ich habe da nie Schiss. Ich weiß auch, dass wenn da jemand so auf mich zukommt, dann baut die sich halt auf und kläfft und dann haben Leute halt
Beschützerinstinkt oder so, ne? Ja. Ja, das ist ganz cool. Respekt. Du hast gesagt, du schreibst manchmal ein bisschen über Lu bei Instagram. Du hast auch ein cooles Profil auf jeden Fall. Wie heißt das?
Einfach Lisa Krusche oder Lisa.Krusche, oder?
Müssen wir nachher noch mal gucken, ja. Ne? Lisa Krusche, genau. So. Und wie wichtig ist dir die App? Nutzt du das viel?
Oh, zu viel. Also, ich habe die jetzt auch schon ein paar Mal gelöscht und dann habe ich sie auch so richtig schlimm. Also man wird da, was heißt man, aber ich spüre schon, wie ich richtig süchtig danach bin. Also wie irgendwas dann, also daran mich so süchtig macht, dann lösche ich die. Dann erwische ich mich dabei, wie ich die sofort, was heißt sofort, aber dann kurz danach wieder runterlade und so, ist echt ganz schön hart. Und ich nutze jetzt schon, ich verbringe da echt viel Zeit und grinde da so rum irgendwie. Mhm. Und es kann manchmal gut sein, weil ich mir dann vielleicht gezielt so Sachen angucke oder mich auch informiere oder was dazulerne. Aber es ist auch oft einfach so eine Form von Zeitverschwendung. Auf der einen Seite. Andererseits, finde ich, hat man eigentlich auch schon auch coole Möglichkeiten. Obwohl ich jetzt auch nicht sagen würde, dass ich die so besonders stark ausschöpfe. Und wenn ich da so Texte schreibe, das macht mir halt einfach Spaß. Also es sind so Texte, die ich so nebenbei mal so runter produziere irgendwie und so. Das ist einfach was, was mir so Spaß macht, ja.
Vielleicht sind das sowieso kleine Proben für andere. So, um auf den Geschmack zu kommen.
Ja, ist einfach, also es ist nochmal so eine andere Form. Es ist ja so eine ganz kurze, ganz, wie so ganz kurze Prosa. Manchmal finde ich auch, mag ich auch Sätze, dann nehme ich die nochmal für andere Texte oder so, ja. Aber es ist halt, weiß nicht. Aber beziehungsweise, also ich hatte ja immer so ein mega, wirklich mega, mega, mega kleines Profi. Es ist immer noch ein mega kleines Profi, aber dann so in der letzten Zeit dann mit Bachmann-Pressen, so sind voll viele Leute für meine Profilverhältnisse dazukommen. Also es kommt mir so vor, als hätte ich Anfang des Jahres so 150 FollowerInnen gehabt. Jetzt sind es so, weiß ich auch nicht, 900 oder so. Mhm. Das hat schon, also ich merke gerade, dass ich nochmal, dass das so mein Verhältnis dazu verändert hat und ich mir oft so denke, huch.
Ja, aber man hat immer so diese Zahlen im Kopf. Natürlich ist es schöner, so eine höhere Zahl zu haben. Aber ich muss auch sagen, mittlerweile finde ich es gut, wenn mir 2-3 Leute irgendwie, weiß ich nicht, was Nettes schreiben oder so, zu zum Beispiel dem Podcast. Mhm. Als wenn ich jetzt irgendwie tausende von Leuten hätte, die gar nicht wirklich mit mir interagieren. Weißt du, wie ich meine? Also
voll,
ich kann mir vorstellen, dass diese 900 Leute vielleicht das alles super spannend finden, was du machst und dass das so ehrliche Kontakte sind.
Ja, aber es kommt mir so, also das finde ich schon, das hat echt, dachte mir dann so, okay, so 150 Leute oder so, davon kenne ich dann die meisten, das sind so ein paar Fremde und jetzt sind so einmal, also 900 kommt mir halt schon voll viel für, ich weiß, dass es sozusagen für so Instagram-Verhältnisse nicht viel ist, aber und jetzt, da habe ich schon das Gefühl, dass es mir manchmal, dass das was gemacht hat oder mir dann manchmal nicht so leicht wird oder nach dem Bachmann-Preis ist mir dann auch aufgefallen, okay, ich nutze die App halt super viel, um einfach so Hundebilder zu stellen.
Ja.
Und es muss irgendwie auch geil sein, dann kommen, weiß ich nicht, ob Leute dann auf mein Profil kommen und sich so denken jetzt gibt es irgendwie nur so Literatur-Content oder so, aber.
Ja, aber das ist ja auch, also ich weiß nicht, du kennst ja bestimmt auch hier Sibylle Berg, die macht ja auch einfach Sachen aus ihrem Alltag oder ja, so, ne? Stimmt. Ich meine, Instagram ist ja dafür da, dass man sich den Leuten ein bisschen näher fühlen kann, weil die teilen halt auch Sachen aus dem Alltag. Daher denke ich mal, die Leute wollen vielleicht auch wissen, was Lou macht.
Das wollen die auf jeden Fall wissen, denke ich auch. Das ist auch das Beste, was ich zu bieten
habe. Das Beste an mir ist mein Hund.
Auf jeden, ja.
Das ist richtig gut. Ja.
Nutzt du das eigentlich als so ein Portfolio? Nutzt es auch manchmal für deine Bilder, ne?
Aber
auch,
ja.
Für so, auch so eine Mischung eher.
Ja, genau. Auch manchmal einfach nur irgendein random Zeug. Mhm. Ich teile auch manchmal irgendwie Bilder, die ich einfach gefunden habe im Internet, so in Stories, ne? Also einfach so lustige Bilder oder so. Genau. Ich nehme es jetzt auch nicht so mega ernst. Also es ist jetzt nicht so kuratiert oder so, jedes Bild.
Mhm.
Ja. So, beim Podcast ist tatsächlich ein bisschen anders, weil da teile ich einfach immer die Person, mit der ich spreche und schreibe dann da halt kurz was zu. Ja, da habe ich jetzt noch nicht so.
Also da habe ich dann quasi eine thematische Seite, ja.
Ja. Was würdest du tun, wenn du morgen nicht mehr schreiben könntest?
Uff. Schwierig. Also ich könnte gar nicht mehr schreiben. Ich könnte auch nicht sozusagen Sätze diktieren oder so.
Nee, du dürftest einfach nicht mehr schreiben.
Gar nicht mehr.
Hm.
Heimlich in meinem Kopf weiterschreiben.
Also so gedanklich.
Ja.
Ja.
Kann ich mir irgendwie schwierig vorstellen. Also, beziehungsweise, okay, wenn es jetzt gar nicht mehr ginge, warum auch immer, was wäre das für eine Welt? Aber dann würde ich, glaube ich, Gärtnerin werden.
Gärtnerin?
Mhm.
Oh, das klingt sehr schön.
Ja. Dann würde ich so immer so naturnahe Gärten anlegen.
Ja, machst du das jetzt auch schon? Also hast du so Pflänzchen?
Ich habe, also zu Hause habe ich mega viele Pflanzen, also aber Grünpflanzen für drin. Gerade erst gestern habe ich mir zwei neue gekauft, nämlich so eine Calathea und eine fleischfressende Pflanze.
Ach. Ja,
ich fand die eigentlich immer richtig gruselig, so fleischfressende Pflanzen. Mhm. Dann habe ich mal eine Container, dann ist die gestorben, das war ein bisschen traurig. Aber jetzt versuche ich es nochmal. Ich habe nämlich so viele Obstfliegen.
Hast du schon beobachtet, wie die eine gefressen haben?
Nee, ich saß jetzt gestern und heute mal so davon, war so, jetzt friss halt diese ganzen Obstfliegen. Aber bisher hat sie es noch nicht gemacht. Das ist wahrscheinlich zu viel Pressure. Nee, ich habe auch, also ich habe keinen Garten oder so, aber ich finde das so voll, irgendwie ist es ein Thema, was mich voll interessiert und womit ich mich auch gerne auseinandersetze, weil das so, also wenn ich so voll gestresst bin oder jetzt so viel schon gearbeitet habe oder merke, okay, ach, ist eigentlich jetzt auch voll der privilegierte Satz, aber okay, heute kann ich mich nicht mehr mit so super toughen Themen auseinandersetzen, dann beschäftige ich mich voll, voll gern mit Gärtnern irgendwie. Das finde ich voll spannend. Einerseits hätte ich auch voll gerne einen Garten, andererseits ist es halt auch super zeitintensiv, glaube ich, einen eigenen Garten zu haben.
Mhm. Na gut, aber wenn du Gärtnerin bist, dann musst du ja nichts anderes machen.
Ja, stimmt, wenn ich dann eh nicht mehr schreiben kann, dann. Neulich auf Arte gab es so eine Reihe, das heißt irgendwie erstaunlich, die erstaunlichen Gärten oder irgendwie so. Mhm. Da werden so verschiedene Gärten porträtiert und dann auf Lanzarote zeigen die dann, da gibt es so einen Kakteengarten, den so ein Künstler irgendwie angelegt hat. Und das ist so ein mystischer Garten. Das ist auf so Terrassen, also das, ich weiß nicht genau, was da früher angebaut wurde. Die stehen da noch und die hat er quasi genutzt und es ist alles so schwarz, also die Erde ist halt schwarz und dann diese Kakteen und dann hat er auch so Wasserbecken angelegt, die irgendwie so pink und orange sind und so. Mhm. Das finde ich einfach nur mystisch und schön.
Ja, das ist so ein schwarzer, so ein Vulkan. Es sind ja so Vulkaninseln, Lanzarote. Mhm. Ja, der schwarze Sand, der sieht einfach auch immer so krass aus. Kann ich mir gut vorstellen, so ein Garten da mit Kakteen und du hast gesagt, pinke Becken, manchmal haben die auch so pinke Blumen und so, Blüten. Ist auch richtig schön.
Ja, es sind sehr coole Farbkontraste in diesem Garten.
Ja.
Ja, also ich glaube, so würde mein Leben aus. Und wenn es jetzt auch, man weiß ja nie, wie es mit dem Schreiben weitergeht. Und wenn es sozusagen, ich habe mich schon mal gefragt, ob ich dann einfach so umschule.
Ja, klar,
warum als nicht? Notfallplan einfach.
Ja, klar. Gibt es Sachen, ja, wenn wir jetzt eh schon bei dem Thema sind, vor denen du Angst hast?
Ja, also ich würde sagen, dass ich voll der ängstliche Mensch bin. Genau, das eigentlich so, meine größte Angst habe ich ja schon eigentlich jetzt so kurz gesagt, so vor großen Menschengruppen zu sprechen und auch mit Fremden zu sprechen, fällt mir auch oft schwer. Da habe ich so eine Unsicherheit. Früher war das noch so, dass ich, wenn ich so vor so Menschengruppen gesprochen habe und auch manchmal einfach nur mit so eins bis und dass ich so mega viele so rote Flecken bekommen habe. Das kriege ich jetzt eigentlich nicht mehr so stark. Das ist ganz cool. Ja, also solche.
Wie ist es jetzt gerade? Also wenn wir jetzt hier so sprechen?
Das geht voll. Ich glaube, weil wir uns schon kennen. Also es ist halt immer noch so dieses, okay, jetzt rede ich quasi so viel über mich und es ist voll viel Raum, den ich dann einnehme und warum eigentlich und steht mir das überhaupt zu? Und ich habe es dann auch, ich weiß jetzt schon, dass ich im Nachhinein, wenn ich gehe, dann denkt man ja immer noch so irgendwie weiter darüber nach oder durch diese Fragen oder durch dieses Gespräch. Dann starten ja vielleicht auch so Denkprozesse und dann fahre ich wahrscheinlich so nach Hause und denke mir so, okay, das war jetzt aber auch erst der erste Gedanke und jetzt habe ich noch den und der kommt mir irgendwie besser vor oder so. Ich glaube, dass ich manchmal Angst habe, auch in solchen Situationen wie jetzt, wo das so aufgenommen wird, dass Leute dann das, was man gesagt hat, für in Stein gemeißelt halten und nicht im Blick haben oder einem vielleicht auch nicht zugestehen, dass das nur Teil von so einem Denkprozess ist. Hoffentlich.
Ja, dass das dann so festgehalten wird, wie so eine Fotografie oder so.
Ja, und eigentlich ist es ja nur eine Momentaufnahme des eigenen Denkens irgendwie oder so eine Momentaufnahme von der
Menschheit. Ist halt anders, als wenn man in der Bar sitzt und sich unterhält, wo man dann Ewigkeiten immer weiterreden kann und sich immer wieder erklären kann.
Ja, und selbst da kann es ja sein, dass man sich in 2 Wochen wieder trifft und dann sagt, hey, und da, jetzt vor 2 Wochen habe ich das so gesehen, aber jetzt habe ich noch mal darüber nachgedacht und jetzt sind mir noch die und die Aspekte irgendwie dazu eingefallen.
Man kann auch seine Meinung einfach ändern. Ne? Ja. Also die Möglichkeit gibt es ja auch. Aber wenn du noch mal was sagen willst, dann treffen wir uns einfach noch mal und dann gibt es einfach noch eine Folge.
Okay.
Also.
Ja, also das sind so Ängste. Ich habe auch Höhenangst. Sehr so, ja.
Beeinträchtigt dich das? Also die Höhenangst?
Nee. Ich bin letztes Jahr vom Zehner gesprungen.
Okay.
Das war richtig krass. Das würde ich auch, also das würde ich, glaube ich, nie wieder machen.
Ja, ich bin einmal in meinem Leben vom Dreier gesprungen, genau dann, als ich meinen Freischwimmer machen musste.
Ah, okay. Muss man das dann machen?
Ja. Vom Dreier springen.
Mhm.
Aber das, also einmal.
Und dann nie wieder vom...
Nee.
Und vom Einer oder so?
Ja.
Okay,
das vom Einer habe ich mich nochmal getraut. Ich habe mein Cheerleading gemacht und ich habe auch so ein bisschen Höhenangst.
Mhm.
Und das war auch gar nicht so einfach.
Musstest du manchmal so oben
nach oben? Ja, ich wiege ja nichts sozusagen, also weil ich so kleiner bin und da muss ich natürlich immer
dann nach oben. Dann bist du dazu verdammt, okay.
Ja. Aber das habe ich nicht lange gemacht, vielleicht 3-4 Monate.
Ja. Gerade fällt mir ein, es gab jetzt mal, war letztes Jahr so eine, habe ich so eine Doku auf Netflix gesehen über so ein Cheerleading-Team in den USA. Egal, ist mir gerade eingefallen.
Es ist mega krass, also die machen richtig coole krass, Sachen.
Oder?
Ja.
Aber auch, also wirklich ganz schön, boah, ganz schön tougher Sport.
Es ist super sportlich, ja. Man muss ja auch Flickflack und Salto und so super akrobatisch sein. Ja.
Ja, in dieser Serie irgendwie, ich kann mich noch daran erinnern, dass sich ständig irgendwer davon den verletzt hat.
Ja. Es kann ja auch sein, dass du dich fallen lässt und es steht gerade keiner da und fängt dich auf.
Hattest du das mal?
Nee, oh Gott, nee. Aber das war so eine Angst, die ich dann so hatte.
Also muss man ja auch ganz schön quasi Vertrauen eigentlich in seine Teamkolleginnen haben.
Mhm. Um nochmal auf dein Schreiben zurückzukommen. Mhm. Also jetzt gerade schreibst du an diesem Roman. Hast du da so eine Deadline, bis wann das fertig sein muss?
Ja, 2 Wochen.
Wirklich? In 2 Wochen?
Ja.
Wow. Und bist du unter Druck?
Nee.
Okay, cool.
Es geht eigentlich. Also manchmal, ich habe mich jetzt auch schon gefragt, ob das gut ist oder also sozusagen, ob ich nicht mal mehr unter Druck geraten müsste. Nein, ist alles gut. Das klappt.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also in 2 Wochen musst du fertig sein und dann wird das nochmal überarbeitet oder, also erzähl mal.
Ja, also dann geht es ja nochmal durch einen Lektoratsprozess oder, also dann arbeitet man ja mit seinem Lektor oder seiner Lektorin, in meinem Fall einen Lektor daran. Dann gibt es noch ein Korrektorat, glaube ich, wo dann meine furchtbare Kommasetzung quasi ausgebügelt wird. Und dann geht es irgendwann in Druck. Und dann kommt es nächstes Jahr im Frühling.
Mhm.
Ja.
Im Frühling.
Ja.
Muss man dann nochmal Bescheid sagen.
Ja, gerne.
Cool.
Ja.
Und wahrscheinlich entsteht dann auch erst der Titel und so, oder? Dann ist das wahrscheinlich später erst.
Nee, ich habe schon Cover und Titel und so. Ich weiß nicht, ob ich... Ich weiß nicht, ob ich darüber schon reden
muss. Ja, das kann ja noch ein Geheimnis bleiben. Das mich interessieren schon. Auch einfach die Vorgänge.
Ja, das gibt's schon, genau. Also es ist ja in der Literatur eigentlich so, dass man es gibt immer Frühlingsprogramme und Herbstprogramme bei den Verlagen, also Frühjahrs- und Herbstprogramm. Und dann diese beiden Messen, also Leipziger Buchmesse und Frankfurter Buchmesse, ist ja auch die eine im Frühling und die andere im Herbst. Und in diesen, beziehungsweise, und dann kommen ja auch die Vorschauen raus, wo dann deren ganzes, also das ganze Programm drin steht, alle Bücher, alle AutorInnen und so ist das genau. Und dann jetzt eigentlich im Herbstprogramm sind ja dann auch schon die Bücher, die dann im Frühjahr erscheinen. Ja.
Okay.
Und so ein Programm ist ja dann eigentlich auch für den Buchhandel erstmal quasi der. Sozusagen Verlagsprogramm kann sich ja jeder anschauen, aber da geht es ja sozusagen auch um so Mechanismen. Okay, dann wird es im Buchhandel vorgestellt und dann können die schauen, welche Bücher sie bestellen möchten für ihre Buchhandlung.
Ja.
Deswegen hat es diesen Vorlauf.
Okay, und hast du das für eine bestimmte Altersgruppe geschrieben?
Nee, also es ist immer so... Ich finde das so komisch, weil sozusagen meiner eigenen Leseerfahrung auch als Kind oder Jugendliche das nicht entspricht. Es gibt ja in der Kinder- und Jugendliteratur gibt es diese verschiedenen Sparten, was weiß ich, Kinderbuch oder dann ein Buch für 10- bis 12-Jährige und so weiter. Und dann würde man wahrscheinlich irgendwann, dann kommt vielleicht noch Coming of Age als so ein Übergang. Oder es gibt ja auch so All Age, wie auch immer. Und dann, aber das ist ja eigentlich, also das, was ich jetzt mache, ist einfach, das ist ja ein Prosa, quasi Erwachsenenliteratur. Obwohl Erwachsenenliteratur, finde ich auch, so ein bisschen weird klingt. Naja, einfach für Erwachsene.
Ja, ja, ja.
Aber es können ja auch jüngere Leute lesen. Ich habe auch als Jugendliche schon super viele Bücher für Erwachsene.
Hast du eine Lieblingsautorin oder einen Autor?
Nee, nicht in diesem engeren Sinne. Gibt immer mal wieder Sachen, die ich voll gerne mag. Aber ich lese auch voll, also ich lese auch gern so theoretische oder philosophische Texte. Naja, und es klingt so voll cheesy, aber was so deutsche Gegenwartsliteratur angeht, ist einfach mein allerliebster Autor, ist Joshua Groß, der zu mir auch mein Freund ist. Aber man muss sagen, dass ich seine Texte zuerst kannte.
Ach, ja. Echt? Also du kannst seine Texte und fandst die wahrscheinlich schon gut und hast ihn dann kennengelernt?
Ja.
Oh, das ist aber auch eine schöne Love Story.
Ja, es ist wirklich sehr schön.
Und jetzt seid ihr so ein richtiges, kann man ja sagen, so künstlerisches Autorenpaar.
Ja, genau. Also wir schreiben jetzt beide, ja.
Ja, und wie fühlt sich das an? Ist das, ja, ist das bereichernd?
Voll. Also es ist halt, als ich Joshuas Texte das erste Mal gelesen habe, fand ich das so, ich finde, die sind so besonders und eigenständig und anders als voll viel andere deutsche Gegenwartsliteratur. Die sind sozusagen so, ich finde die so krass intelligent und gleichzeitig fantasievoll und lustig und auch, das ist jetzt gerade so, das ist zum Beispiel voll krass, es gibt so verschiedene, ich mache einen kurzen Exkurs, es gibt so verschiedene Germanistinnen, die voll die fiesen Tweets über dieses, über seinen aktuellen Roman auf Twitter abgesetzt haben und die mir aber auch auf Instagram folgen. Und das, finde ich, ist zum Beispiel sowas, was ich meine mit so, dass es sich einfach, dass diese FollowerInnen, die ich jetzt habe, dass sich irgendwie mein Verhältnis zu Instagram dadurch voll verändert hat.
Mhm.
Weil ich weiß, dass sie auch sozusagen auf eine Art und Weise über Joshuas Roman geschrieben haben, die ich so richtig, ich will eigentlich nicht so ranten, aber die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Und dann hat man eigentlich immer so einen Impuls, da was zu sagen. Jetzt habe ich es hier gemacht, wie auch immer.
Du hast ja nicht wirklich viel verraten.
Also ich finde, ja, ich finde, dass der, genau, als ich die das erste Mal gelesen habe, das war echt so mindblowing, dass der so, sozusagen, dass der schöpft auch aus so vielen verschiedenen Theorien und Positionen und auch hat, finde ich, auch so eine ganz eigene Sprache. Wo dann Leute mit sind, ja, sind, vielleicht sagen, es sind schiefe Bilder, es sind einfach eigene Bilder. Naja, das an sich war für mich schon voll bereichernd. Also ja, überhaupt ohne ihn zu kennen, das zu lesen.
Mhm. Und lest ihr viel gegenseitig euch zum Beispiel Dinge vor, die dann noch nicht fertig sind? Also ist es bereichernd im Sinne von, dass ihr euch gegenseitig Kritik gibt? Ja, also arbeitet ihr viel auch zusammen?
Ja, genau, das wäre jetzt sozusagen in so einem zweiten Schritt, hätte ich jetzt quasi gesagt, jetzt wo man so zusammenlebt, geht es eigentlich noch weiter, genau. Also wir lesen uns gegenseitig und ja, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn Joshua sagt, okay, sozusagen wenn ich mir selber nicht vertrauen kann, manchmal oder so starke Zweifel habe und dann Joshua aber sagt, okay, der Text, den du geschrieben hast, das ist jetzt so in Ordnung, dann fällt es mir schon oft, dann ist es auch so, okay, das ist so in Ordnung, dann kann ich den so rausgeben. Und das ist einfach voll schön, dass man jemanden hat, finde ich, der das Gleiche macht wie man selbst und wo man eigentlich sozusagen die ganze Zeit machen wir jetzt auch nicht, ne? Also wir reden jetzt auch nicht überschreiben. Aber wo man immer so gegenseitig sich unterstützen kann irgendwie und auch ein Verständnis dafür hat.
Ist ja schon was anderes, wenn man sozusagen den gleichen Beruf hat, ne? Also wenn er jetzt Gärtner wäre, hätte er vielleicht nicht so viel zu erzählen über, oder könnte er nicht so ein Feedback geben, wie er jetzt geben kann. Oder du ihm, wenn du einen anderen Beruf hättest.
Ja, obwohl das vielleicht auch ein bisschen fies ist. Also ich glaube, es können ja auch Leute, und ich habe auch FreundInnen, die gar nichts mit Schreiben oder mit einer künstlerischen Arbeit oder auch, sage ich jetzt mal, im engeren Sinne mit so einer geistigen Arbeit zu tun haben. Die geben dann eine andere Kritik oder ein anderes Feedback, was, finde ich, aber auch natürlich einen Wert hat. Es einfach, es unterscheidet sich einfach, einfach nur. Legen vielleicht auf andere Sachen Wert oder so. Ja, ich glaube, was ich wirklich schön finde, ist, dass man voll viele Dinge nicht erklären muss. Also, dass er weiß, wie sich das anfühlt, durch so einen Schreibprozess zu gehen, und ich weiß, wie sich das anfühlt, und man, ja, das sind so Sachen, oder man kennt beide so einfach, man kennt so Leute im Literaturbetrieb, man muss nicht die ganze Zeit alles, also man weiß, wer das ist und so, man muss nicht die ganze Zeit alles erklären oder so, das finde ich voll schön, und man weiß auch, okay, wie fühlt es sich an, wenn man was veröffentlicht und Leute so und so darauf reagieren. Was vielleicht manchmal ein Nachteil sein kann, ist, dass man aber auch, dass beide da so drinstecken und nicht einer mal sein kann. Ich weiß nicht, ob man sich dann auch manchmal so immer weiter da reinsteigert, anstatt mal so ein...
Ah ja, so rauskommt.
Ja.
Ja, ja, ja.
Das kann ja auch, denke ich, erfrischend sein, aber...
Ja. Von hast du erzählt, dass so bestimmte Germanistinnen bei Instagram irgendwie so ein bisschen so haten oder so?
Bei Twitter, ja.
Ach so, bei Twitter, entschuldige. Und ich musste daran denken... Ich hatte letztens in einem Podcast, in einem anderen, gehört, wo Charlotte Roach beschrieben hat, wie das für sie war, als sie Feuchtgebiete geschrieben hat. Und da hatte der, ich glaube, irgendein erster Verlag oder so, ich weiß nicht mehr genau, geschrieben, also als Antwort darauf, als sie es gelesen hatten, das ist das Schrecklichste, was sie je gelesen haben, total vulgär, das können sie niemals veröffentlichen, das würde ihr auch schaden, das ist absolut furchtbar. Und dann hatte wohl ihr jetziger Mann gesagt, überleg doch nochmal, frag doch vielleicht nochmal andere Freunde oder so, dass die das nochmal lesen, weil das ist ja auch nur eine Meinung. Und sie hat es dann, glaube ich, Roger Willemsen zum Lesen gegeben, und seine Antwort war dann, das war das Spannendste, was er je gelesen hat, und sie soll das unbedingt veröffentlichen. Und ja, und es ist ja auch, weiß ich nicht, ist ein Bestseller, und sie ist super bekannt geworden. Und ich glaube, je erfolgreicher man wird, desto mehr hat man auch Menschen, die eben negative Kritik äußern.
Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, dass das auch ein gutes Zeichen natürlich sein kann für, sagen wir jetzt mal, Literatur oder auch Kunst, wenn die überhaupt Reaktionen hervorruft und wenn die auch kontroverse Reaktionen hervorruft. Jetzt natürlich, was so quasi Joshuas Romane angeht, dann bin ich quasi auch emotional wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise involviert als bei anderen Sachen. Ich glaube, was mich manchmal stört, ist die Art und Weise, wie Kritik geäußert wird. Und ich finde das überhaupt nicht, also eine berechtigte Kritik oder eine Kritik, die sich auf eine fundierte Art und Weise mit etwas auseinandersetzt.
Aber das ist ja die schlimmste Kritik, die so plump daherkommt, oder? Also
erstmal, ich weiß überhaupt nicht, was soll das eigentlich, sozusagen, was ist das für eine Art, vielleicht bin ich dann jetzt, vielleicht ist es auch voll konservativ, aber was ist es eigentlich für eine Art, über Literatur oder Kunst zu sprechen in so einem Tweet? Also,
ja.
Das ist so wenig Raum. Dann habe ich das Gefühl, natürlich geht es, oder was heißt natürlich, aber ich glaube, oft geht es dann auch um so eine Form, den Leuten, die das schreiben, um eine Form von Selbstdarstellung oder darum, sich in einem bestimmten Diskurs zu positionieren. Okay. Manchmal geht es halt auch einfach, glaube ich, darum, jemanden mit Häme zu übergießen, um sozusagen auf eine, finde ich, relativ billige Art und Weise sich ein paar Likes abzuholen. Das finde ich so richtig hässlich einfach. Also das ist auch sowas an Twitter, was ich einfach voll, ist einfach abartig oder es ist so eine pervertierte Art, sich darzustellen oder für irgendwas sozusagen auf oder Aufmerksamkeit zu bekommen oder bekommen zu wollen. Das ist einfach strange. Und das Strangeste daran ist, finde ich, dass einem klar sein muss, dass die Leute, die man halt meint, dass die das lesen können. Weil das ist halt das Internet. Und es ist nicht so schwer. Und wenn man zum Beispiel über so einen Roman schreibt und den Titel verwendet oder einen Hashtag verwendet oder so, dann ist es halt super einfach. Oder wenn man sich auch noch vielleicht in so einer Bubble bewegt. Und dann habe ich mir halt noch, aber das meine ich mit, ich bin ja auch quasi emotional involviert, dann habe ich mir halt oft so gedacht, Alter, ihr habt das studiert, lesen. Wie lest ihr denn dieses Buch? Lest mal genauer. Also lest wenigstens genauer, bevor ihr dann so einen beschissenen Tweet irgendwie absetzt. Aber ja, und ich glaube, das ist dann so auch so seltsam, ne? Dann steckt das so alles in einem drin. Man weiß vielleicht auch, okay, teilweise folgen mir diese Leute auf Instagram und dann, eigentlich würde ich gerne was sagen, dann mache ich es aber doch nicht, will mich dann irgendwie auch nicht so einreihen in so einen Kreislauf aus so Hate oder so, aber ja, ist irgendwie.
Wahrscheinlich muss man sich davon verabschieden, dass wirklich immer und alle positiv reagieren auf die Arbeit.
Das wäre auch komisch irgendwie. Das will ich, glaube ich, auch nicht. Bin ich so ein Happy Ponyhof. Ich glaube, mir geht es wirklich
eher... Ich würde das gerne wollen. Ja. Ich nehme es. So.
Gebt mir diesen Ponyhof. Ja, okay, ich würde den auch gerne wollen. Hättest du gerne einen Pony?
Früher, ne, als Kind war das ein Wunsch, aber jetzt nicht mehr. Jetzt gucke ich mir die so ganz gern mal an, aber das, nee. Ich weiß ja, wie viel Verantwortung damit einhergeht.
Ich habe das Gefühl, ich habe diesen kindlichen Wunsch immer noch nicht so...
Abgelegt, ja. Naja, du sitzt ja in meinem Zimmer, du siehst ja, was hier los ist. Also so ganz abgelegt habe ich es auch noch nicht. Ich habe auch irgendwie Pferdebilder in meinem Zimmer und sehr viel auch
so Rosa. Du meinst echt viele so Pferde, oder? Oder sind das die einzigen beiden Bilder jetzt durch zu...
Ja.
Ja?
Ja. Also ich habe als Kind halt nur Pferde gezeichnet. Und mein Bruder meinte irgendwann so, ja, nee, du kannst nicht immer Pferde zeichnen, du musst auch mal Menschen malen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Menschen zu malen, weil mein Bruder das gesagt hat. Ja, aber ich habe eigentlich...
Aber gab es nicht noch so ein anderes Pferdebild von dir? Oder habe ich das gerade falsch erinnert?
Das kann sein. Ich weiß gerade nicht. Kann sein. Ja.
Das werde ich nochmal raus.
Naja, und wenn man dann so älter wird, dann erlaubt man sich ja auch wieder so Dinge, ne, die man vielleicht zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt auch mal unterdrückt hat.
Verstehe.
Ich habe zum Beispiel eine Vorliebe für rosa Plastik, was jetzt eigentlich ziemlich uncool ist, nicht so umweltbewusst und so. Und ja, ist halt auch so, ja, so rosa Mädchenfarbe und so, aber ist mir jetzt irgendwie auch so ziemlich egal, ne?
Ja, ich finde rosa auch voll die coole Farbe. Ich finde, man kann das jetzt so ownen irgendwie und ist halt eine Mädchenfarbe, aber ist ja auch nichts Schlimmes.
Ja.
Obwohl das ja mal irgendwie so war, dass das früher eigentlich sozusagen rot oder rosa war, eine Jungfarbe, ja. Und blau war, ja, glaube ich, wegen
relativ lange
sogar. Oder so eine Mädchenfarbe, ne?
Relativ lange sogar. Also im 19. Jahrhundert war es auf jeden Fall noch so. Ich habe das nämlich letztes Mal nachgeschaut.
Okay.
Und dann gab es irgendwann mal durch so eine Werbung oder so.
Echt, durch eine Werbung?
Ja, und so richtig krass eigentlich auch durch die Barbie, glaube ich. Weil die Barbie dann, glaube ich, rosa getragen hat. Aber das sollte man vielleicht nochmal alles nachlesen.
Ja, das könnten auch Fake News sein von uns.
Genau. Ja, wer weiß.
Naja, nee, ich wollte nicht sagen, dass alle alles gut finden müssen, was man macht. Ich glaube, es ging mir wirklich mehr darum, wie die Leute das sagen. Aber ich glaube, auch das kann man nicht ändern. Und dann wäre ich wieder da bei diesem einfach quasi einen stabilen Selbstbezug, dass man einfach irgendwie lernt. Dass man vielleicht ein bisschen weint, weil es einen trifft, aber es war irgendwie...
Ja. klar, also ich finde das, also das ist ja immer schmerzhaft irgendwie. Also manche sagen ja auch so, ja, dann braucht man so einen, wie sagt man, dicke Haut oder so. Sagt man das so?
Ja, ich glaube schon.
Dickes Fell. Im Business.
Dickes Fell.
Ja. Dickes Fell. Dickes Fell, genau. Und ja, aber irgendwie, dieses Abhärten, irgendwie bringt es ja auch nichts. Ne? Man ist ja, also, wenn man dann so ein Gefühlsklotz ist, man hat auch nichts davon. Und wenn man sensibel ist, dann ist es halt einfach immer verletzend. Und ich glaube, ja, also man kann natürlich ein bisschen an seinem Selbstwert dann vielleicht, also sich die Dinge so machen, dass man an Selbstwert gewinnt, sodass es einen nicht mehr ganz so umhaut. Aber ich glaube dennoch, es ist immer, also wenn man eine negative Kritik hat, es ist nie so, dass man da ganz unberührt wegschaut.
Ja, ich finde es, glaube ich, schlimmer, wenn Leute, die ich voll lieb habe oder deren Arbeit ich extrem schätze, das finde ich noch schlimmer, wenn die quasi kritisiert werden. Weißt du, sozusagen, wenn ich kritisiert wäre, ist halt auch ein bisschen scheiße. Manchmal denke ich mir so, ja, ich weiß, dass das schlecht ist, was ich mache. Aber wenn das so Leute sind, die ich einfach gern habe, da kriege ich dann immer noch mal eine besondere Wut. Mhm. Also da kriege ich auch so ein...
Oh. Aber man kennt das ja schon auch bei zum Beispiel prominenten Menschen, die man gut findet. Und wenn die angegriffen werden, dann ist man ja auch so irgendwie solidarisch oder dann findet man das auch blöd. Genau. Ich habe noch 3 Schlussfragen.
Okay.
Wie gehst du mit Misserfolg um?
Ich glaube, man muss einfach weitermachen. Das ist, glaube ich, einfach normal, dass man mit Sachen auch keinen Erfolg hat. Keine Ahnung, sagen wir jetzt mal Bewerbung für Stipendien oder Preise oder so. Oder man kriegt einfach 1000 Absagen. Dann muss man einfach weitermachen. Ich glaube, es ist gut, wenn man quasi ein bisschen trotzig ist und sich davon, in dem Sinne, dass man sich davon nicht entmutigen lässt und sagt, okay, naja, jetzt mache ich halt einfach weiter.
Einfach weitermachen.
Ja.
Hast du dich für viele Stipendien beworben, wo du dann noch Absagen bekommen hast?
Ja, also nicht nur Stipendien, auch irgendwelche Preise oder was weiß ich, wofür man sich so alles schon in seinem Leben beworben hat. Oder sagen wir jetzt auch, wenn man vielleicht auf der Suche nach einem Verlag oder einer Agentur ist, wie auch immer, also... Mag bei manchen Leuten auch anders sein, die gleich so ein knaller Volkskinder sind von Anfang an. Aber ich glaube irgendwie, dass so künstlerische Karrieren gepflastert sind von so Absagen. Ja. Und ja. Ich habe bei mir auch sicher auch voll viele Absagen bekommen.
Es gibt ja so Menschen, die bewerben sich einmal und dann klappt das nicht. Und dann sind sie dann so traurig, dass sie das nie wieder versuchen oder so. Aber ich glaube, das Geheimnis ist dann am Ende doch auch einfach, sich immer wieder zu bewerben und einfach weiterzumachen.
Voll, man muss sich, finde ich, auch halt, okay, ich spreche jetzt natürlich auch aus einer Position, bei mir haben auch manche Sachen geklappt, ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn nie irgendwas klappt, aber da kommen so viele verschiedene Faktoren irgendwie zusammen, jetzt könnte man, musste gerade an Thomas Becker, also an einen Professor, Gastprofessor denken, der hier an der BK unterrichtet hat, der so voll viel zu Bourdieu gemacht hat, wie auch immer, also man könnte da jetzt ja so eine ganze Feldtheorie anknüpfen, aber allein schon, dass halt voll oft in solchen Juries, da sitzen dann, weiß ich nicht, von einer bis zu wie auch immer wie viele, 6, 7 Personen. Und es sind die aber nicht immer die gleichen. Und allein das sollte einen, finde ich, schon animieren.
Ah, du meinst, dass man sozusagen jeden Einzelnen überzeugen muss und dass das eine Schwierigkeit sein kann?
Naja, beziehungsweise wenn man sich bei einer Sache beworben hat und da sitzen jetzt diese 5 Leute, aber die werden bei der anderen Sache, dann ist die Jury-Zusammensetzung ganz anders und dann hat man wieder andere Chancen und sowas. Deswegen kann man da, finde ich, schon mal doch weitermachen.
Ja, ja. Weitermachen. Dann die nächste Frage wäre, wie sieht für dich ein guter Tag aus?
Also momentan mag ich das eigentlich ganz gern, so in meiner Schreibroutine. Und ich mag es voll gern, wenn man sozusagen was geschafft hat beim Schreiben. Also wenn man einfach weitergekommen ist mit seinem Arbeiten. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so geht, sozusagen beim Malen, wenn du jetzt so... Einfach, also das mag ich voll gern. Und dann irgendwas anderes zu machen mit diesem Gefühl so, ja, okay, jetzt habe ich das so geschafft. Eigentlich, was ich im Moment voll gerne hätte, wahrscheinlich, weil es jetzt auf die Deadline zugeht, wäre so nicht nur ein Tag, sondern so ein paar Tage, wo ich so gar nichts machen muss. Aber das ist, glaube ich, immer so. Das ist so eine absolute Utopie. Das wird es einfach niemals geben. Also dann macht man ja doch immer irgendwas. Und ich mag voll gern Tage, die so voll schön dahin flowen. Also wo man eigentlich nichts geplant hat, aber wo sich dann so durch Zufall so eins ins andere übergeht und sich so Sachen einfach ergeben irgendwie. Das finde ich voll schön.
Ja. Klingt ein bisschen auch nach Urlaub, was du beschreibst. Also mit dem Nichtstun und so in den Tag leben.
Das finde ich gut. Eigentlich bin ich so ein kleiner Faulenzer, ja. In den Tag leben und viel in so einer Hängematte rumliegen.
Was kannst du besonders gut neben dem Schreiben?
Was könnte das sein? Ist so krass, mir fallen sofort Sachen ein, die ich gar nicht kann, zum Beispiel singen.
Singen?
Ja. Kannst du singen?
Nein.
Würdest du es gehen können?
Ja.
Ich auch. Aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist.
Ich würde auch gerne fliegen können. Also, so realistisch fühlt sich das bei mir an. Ja.
Schwierigste Frage meines Lebens. Was kann ich gut? Ich kann sehr gut, also was ich ja schon gesagt habe, ich kann sehr gut weinen. Mhm. Sehr gut in unterschiedlichsten Situationen. Und ich würde auch sagen, dass ich sozusagen einen, also wenn man einen Film machen will und man will testen, ob da auch nur ein bisschen Emotionalität drinsteckt, dann kann man mich sozusagen als Versuchsobjekt benutzen.
Ich dachte jetzt, du wärst auch eine gute Schauspielerin.
Nee. Da muss man ja auf einer Bühne stehen. So vor Menschen und so richtig. Also ich habe das Gefühl, dass so Leute, die ich kenne, die SchauspielerInnen sind, die sind echt Menschen, die so eine natürliche, voll oft, die haben so eine natürliche Bühnenpräsenz. Das war jetzt wahrscheinlich auch voll das Klischee. Vielleicht kenne ich auch nicht so viele Leute. Die haben nicht diese Angst von mir, vor Publikum zu sein. Mhm. Ich glaube, ich mache auch ganz gut Müslis.
Oh ja, sehr gut.
Ja. Mhm. Und ich kann auch gut ernst schauen, glaube ich. Mhm. Das habe ich von meinem Vater. Hier ist eine, krasse
Falte. Denkerfalte.
Ja.
Mhm. Und tanzen?
Da würde ich nicht sagen, dass ich das gut kann, aber ich mache das voll gerne. Genau, aber das finde ich auch voll schön am Tanzen, dass das für mich was ist. Da kommt es einfach nicht drauf an, ob ich das gut kann oder nicht, weil das so außerhalb eigentlich von jeder. Ja, also es ist ja nicht mein Beruf oder so. Mhm. Ich mag es auch voll gern, weil das sozusagen sowas sehr Körperliches ist im Gegensatz zum Schreiben. Das beneide ich ja manchmal an MalerInnen, weil ich das Gefühl habe, dass Malen schon auf so eine andere Art und Weise eine körperliche Tätigkeit ist als Schreiben. Würdest du sagen, das stimmt? Also
das kommt drauf an. Also, wenn du mit der Hand schreibst, ne, oder ein sehr kleines Bild malst, dann würde ich sagen, gibt es schon Ähnlichkeiten, weil du bewegst deine Hand und so, ne? Also wenn du natürlich nur im Computer schreibst, okay, du bewegst auch deine Finger und so. Also so minimale Bewegungen gibt es ja dann auch beim Schreiben. Mhm. Wenn man jetzt was richtig Großes malt, also oder eine bildhauerische Arbeit macht oder so, dann würde ich sagen, na, das ist schon ganz anders, ja. Und schon alleine zum Beispiel so einen Keilrahmen zu bespannen, also mit Stoff, mit Leinwand, also schon alleine das ist so eine schöne handwerkliche Arbeit, wo man sich so ein bisschen austoben kann, ja.
Wieso schön, weil das so...
Also ich finde es manchmal ganz cool, also manchmal denke ich so, wäre geil, wenn es jemand anderes macht, aber wenn ich es dann mache, dann ist es halt so, dass man so gar nicht denken muss oder so, ne, also beim Schreiben oder auch beim Malen muss man ja immer, dann muss man so Entscheidungen treffen und so, aber dieses, diesen Stoff auf den Keilrahmen beziehen, das ist ja irgendwie schon sowas, dann vielleicht Routiniertes oder so, ein bisschen wie so eine Fließbandarbeit und manchmal mag ich sowas ganz gerne, weil man dann so ein bisschen, ja, das ist so meditativ irgendwie.
Verstehe. Ist ja auch irgendwie eine schöne Einstimmung dann auf sozusagen dieses neue Bild, was dann kommt. Oder? Oder machst du das erst im Nachhinein? Nee, bespannst du die im Voraus, die Rahmen, ja.
Genau, erst bespannen, dann grundieren, genau, ja. Ich habe jetzt auch ein Video gemacht, wo ich tanze.
Ja? Ja.
Also das war nochmal eine ganz andere Körperlichkeit, ja.
Als Arbeit, richtig? Cool. Für dein Diplom
jetzt. Genau, ja.
Aha, ja. Krass. Aber sonst ist noch nie, oder ich glaube, noch nie was von dir jetzt an der HWK oder so ausgestellt gesehen, was so Videoarbeiten waren, oder?
Ich habe in der Grundklasse ein Video gemacht, okay. Genau, ja. Ich kann dir das ja jetzt gleich mal zeigen.
Ja, voll gerne.
Dann verabschieden wir uns sozusagen.
Ja.
Okay, dann zeige ich dir das. Cool. Vielen Dank, Lisa.
Ja, gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Sogar der Hund ist jetzt ganz still.